Also ich bin von Mogis. Mogis gibt es nicht erst seit der Relevanzdebatte in der Wikipedia. Uns gibt es schon seit Anfang April. Wir sind jetzt ein e.V. Aber der e.V., das ist für die alten Männer mit den Kugelschreibern. Ich finde, ein Verein ist ein Verein, wenn er sich konstituiert hat. Ja, ich möchte kurz einen Überblick geben. Ich möchte ein bisschen über die Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich bin da nicht zu weitschweifig. Hier gibt es genug Internetsperren, Vorträge. Ein bisschen über das BKA, dann den Verlauf der Sperrdiskussion, wo wir jetzt sind und was in der Zukunft kommt. Dann ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Publikumsbeschimpfung vor. Ich habe nämlich ein To-Do für alle Leute hier im Saal. Und zwar in Richtung Politik, Gesellschaft und Begrifflichkeiten. Thema Begrifflichkeiten kann man sicherlich noch ausweiten. Danach möchte ich ein bisschen auf Techniken eingehen, insbesondere DNS über HTTPS und verteilte Infrastrukturen zur Namensauflösung und zur Bereitstellung von Inhalten. Ja, die erste Frage ist, was ist eigentlich mit dem BKA? Das ist ja in dieser ganzen Diskussion unheimlich aktiv aufgetreten. Und das BKA tritt deswegen besonders heraus, weil es die Sperren wirklich mit forciert hat. Die Vorbereitungen zur Durchsetzung der Sperren müssen wirklich sehr früh begonnen haben. Vielleicht erinnern sich einige Leute noch vor 2 Jahren zu Weihnachten, Spiegel am 21. Dezember, riesiger Kinderpornoskandal in der Operation Himmel. Die Operation lief seit April 2007. Also 2007 wurden die ersten, interessanterweise Polizisten, verurteilt, die innerhalb dieses Verfahrens ermittelt wurden. Der Server war schon seit 2006 bekannt. Und in dieser Operation Himmel wurde eben der Server mehrere Monate weiter betrieben, um eben Konsumenten zu ermitteln. Weltweit wurden 92.000 Anschlussinhaber ermittelt, in Deutschland 12.000. Wie uns dann ja bekannt wurde, wurden dann viele der eröffneten Verfahren in Deutschland eingestellt. So in Köln einfach mal 500 Verfahren eingestellt für Besitz und Besitzverschaffung, die eben vermutet wurde, weil die eben auf bestimmten Webseiten waren. Im Mai 2008 erschien dann die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2007. Die zeigt eben eine Steigerungsrate von 94,3% bei Besitz und Besitzverschaffung kinderpornografischer Schriften. Das ist im Prinzip das war der Grund, der vorgebliche Grund, Kinderpornografie jetzt verschärft zu bekämpfen. Naja, 94% waren wahrscheinlich nicht ausreichend. Das Ganze wurde dann nochmal gepatcht. Also da wurden dann noch Verfahren aus dem Jahr 2008 mit in die Statistik des Jahres 2007 hineingerechnet. Und dann wurden es dann 111% Steigerung. Und das war insbesondere Besitz und Besitzverschaffung, aber es wurde medial so aufbereitet, dass es klang wie eine 111%ige Steigerungsrate bei Verbreitung. Dann denkenswert finde ich, weil immer gesagt wird, dass Frau von der Leyen das Ganze losgestoßen hat. Das ist nämlich mitnichten so. Am 27. August 2008 hat der Herr Zierke auf der Pressekonferenz zur organisierten Kriminalität ein Interview gegeben und hat eben gefordert, dass die Provider gesetzlich verpflichtet werden, Internetseiten zu sperren. Das heißt, die gesetzliche Verpflichtung stand am Anfang der Debatte und sie wurde nicht erst durch die SPD ins Spiel gebracht. Da ist eine tiny URL, Zierke fordert Sperren. Falls ihr euch das mal angucken wollt, das ist, glaube ich, ziemlich erhellend. Und wie gesagt, das ist 27. August 2008 und das ist vor dem November 2008, wo dann Frau von der Leyen auch den Handlungsbedarf gesehen hat. Das heißt, die wurde bis dahin ein bisschen bearbeitet. Frau von der Leyen war ja interessanterweise selber nicht in Rio, auf der Rio-Konferenz zum Schutz vor sexueller Ausbeutung. Aber sie ist in der einen Woche, wo sie eigentlich in Rio hätte sein können, ist sie durch Deutschland gefahren und hat ein bisschen mit der Presse geredet. Das Ergebnis sieht man im Abendblatt am 19.11. Kinderseelen werden zerfetzt. Das ist ja auch die Leyen'sche Rhetorik. Ja, Frau von der Leyen, die ja so nett später Zensursula abgekürzt hat, tritt immer sehr offensiv in der Öffentlichkeit auf. Also es geht sogar so weit, dass sie auf Treffen mit Providern und eben auch vor der Presse die Dokumentation sexuellen Missbrauchs an Kindern vorführt. Nach Protesten der Provider, also es gab eine Arbeitsgruppe der Provider mit dem Bundesministerium, und zwar ging es da um das freiwillige Sperren. Das wurde nach Protesten der Provider am 4. März aufgelöst und am 5. März wurde dann die Immunität des damaligen SPD-Abgeordneten Herrn Taus aufgehoben. Das konnte man live in der Presse miterleben, also bei Spiegel Online war es eine halbe Stunde später. Was interessant ist, dass der Fall Taus wohl schon seit Dezember 2008 bekannt war. Also das BKA oder das LKA hatte schon deutlich früher Kenntnis von den MMS, die Herr Tauster bekommen hat. Ja, dazwischen habe ich jetzt ein bisschen was rausgelassen. MOGIS hat sich gegründet, der AK-Zensur hat sich konstituiert. Am 17.04. findet die Sperrwache statt. Der Grund ist, dass ich das nenne, ist einfach der Fall, dass die Sperrwache aus der Wikipedia gelöscht wurde. Es gibt in der Wikipedia einen Artikel über das Sperrgesetz. Das wurde angelegt, übrigens, der Artikel wurde angelegt am 18. April und hat zum Einstellungszeitpunkt im Wesentlichen die Sperrwache beschrieben. Naja, aus dem Artikel wurde dann die Sperrwache irgendwann heraus editiert, weil dummerweise mit MOGIS kontaminiert. Dafür muss ich mich entschuldigen. Ja, am 4. Mai, für uns, glaube ich, gerade denkwürdig, Montag, ich kriege eine Mail, da gibt es eine Petition gegen Internetsperren. Wir haben darüber nachgedacht, Franziska hat es gemacht. Dafür viel Dank von hier. Die Reaktion auf unseren medialen Erfolg, die blieb nicht aus. Euch vielleicht noch in Erinnerung, die DKH, die da eine Umfrage in Auftrag gegeben hat, 92% der Deutschen sind für Sperrung im Internet. Dann haben sie ja noch versucht, eine eigene Petition zu machen, wollten auch 100.000 Leute bringen dazu, dass sie unterschreiben, dass Sperren was Tolles sind. Hat nicht geklappt. Aber durch den Erfolg der Infratest-Umfrage haben wir gemeint, wir machen selber eine. Ich muss sagen, es gibt da ein Problem. Also erstmal, glaube ich, wird es für MOGIS schwierig, noch jemals wieder eine Infratest-DMAP-Umfrage zu machen. Und das Zweite ist, ich glaube, es gibt da jetzt einen DPA-Redakteur, der mich nicht mehr leiden kann. Also es gab diverse Ungereimtheiten rund um diese Umfrage. Also die ist ja von der Webseite verschwunden und DPA wollte die das Ganze nicht vermelden, weil es angeblich tendenziös wäre, das dann aber später doch gemacht hat. Übrigens, Druck hilft. Ich war nicht besonders nett, wie gesagt. Ja, medial kann man das vielleicht nochmal aufarbeiten. Am 27. Mai, da war die Anhörung im Ausschuss zum Gesetz und gleichzeitig, oder danach, Entschuldigung, danach waren die Hintergrundgespräche in der SPD mit dem Herrn Dörrmann. Da war die Franziska Heine, der AK-Zensur, der CCC, ich war für MOGIS da und viele andere mehr, Blogger, zum Beispiel Spreeblick war da mit Johnny Häuser. Wir haben auch weiter mit der SPD geredet. Wir waren sogar bei denen auf dem Parteitag. Ja, da war der Herr Böning, der wollte Initiativeintrag einbringen, und zwar Löschen statt Sperren. Da war die SPD ganz clever, da hat der Fraktionsvorstand beschlossen, machen wir doch Löschen vor Sperren. Ganz wichtig, diese Nachricht ist auch an Herrn Dörrmann. Herr Dörrmann kann nicht unterscheiden zwischen Stadt und Vor. Ja, die Devise der SPD war Löschen vor Sperren, auch wenn sie jetzt was anderes behauptet. Generell scheint die SPD ein Problem mit dem Wort vor zu haben, weil der Richter Vorbehalt bei der SPD ist ein Nachbehalt. Ja, am 17. Juni endet dann die Petition mit 134.015 Mitzeichnern. Und am Tag danach beschließt der Bundestag das neu angebrachte Zugangserschwerungsgesetz. Im Prinzip erst in der zweiten und dritten Lesung am 18.06. wurde das Zugangserschwerungsgesetz in der Form, wie es jetzt gibt, eingebracht. Das Gesetz, was vorher diskutiert wurde, war ja ein ganz anderes. Ja, wir sind jetzt ein bisschen in der Schwebe. Das Gesetz liegt beim Bundespräsidenten. Dieser wünscht von der Bundesregierung weitergehende Informationen. Ja, vielleicht, wahrscheinlich ist das so, der Horst so zu Angela. Du Angela, wollt ihr das wirklich noch? Und jetzt warten Sie nur, ob die Angela sagt ja oder nee. Es besteht die Chance, dass das Gesetz nicht ausgefertigt wird. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Die FDP hat ja in den Koalitionsverhandlungen wenigstens, was Sperren angeht, es geschafft, dieses Löschen statt Sperren wenigstens für ein Jahr durchzusetzen. Das BMI hat also das BKA aufgefordert, keine Listen zu erstellen und zu verbreiten. Das BKA soll jetzt für ein Jahr Inhalte verfolgen. Da fragen wir uns natürlich alle, was haben die vorher gemacht? Am Ende dieses Jahres soll das Löschen evaluiert werden. Da fehlt ein U. Aber die Verträge gelten weiterhin. Das heißt, die 5 großen Provider, ich weiß nicht, was die für ein Market Share haben, ich glaube, es sind deutlich über 90%, die haben diese Infrastruktur, sie halten sie vor, sie sind vertraglich daran gebunden, wenn das BKA die Listen herausgibt, die Sperren einzuschalten. Also im Wesentlichen sind die Sperren an, nur ist die Sperrliste leer. Also die Infrastruktur besteht bereits, die funktioniert wohl auch. Das nächste Mal sollten wir vielleicht T-Systems beauftragen lassen. Vor mir war gerade ein Vortrag über Sockenpuppen. Der Innenminister des Landes Niedersachsen, der Herr Schünemann, der hat ja die Initiative White IT, zur Gründung der Initiative White IT aufgerufen. Also der Aufruf, der ist auch an Mokus nicht spurlos vorbeigegangen, nur war der erste Antexter nicht gerade so, dass wir ihn hätten mittragen können. Das soll eben ein Bündnis zum Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern sein. Dann frage ich mich, warum heißt es White IT? Ja, es geht doch wohl darum, die IT reinzuwaschen oder sowas. So dieses Kindernet von Frau von der Leyen. Also am besten gleich, also wir machen Kinderpornografie, internationalen Terrorismus und Jugendschutz machen wir mit einem Aufwasch. Das ist auch ganz passend, weil das Hasso-Plattner-Institut ist dabei. Das sind die Filterprofis sozusagen. Achso, Microsoft ist auch dabei. Microsoft hat ja jetzt so nett announced, dass sie mit Digital DNA halt solche Bilder erkennen können, auch wenn sie verändert werden. Und dass man jetzt mit den Leuten sprechen muss, mit den Providern interessanterweise, mit den Diensteanbietern, wie man jetzt auch noch an die private Kommunikation der Menschen herankommt, um eben da solche Inhalte rauszufiltern. Ja, so viel zu White IT. Ich meine, ich könnte Moonlight installieren, vielleicht würde sie auch funktionieren, aber ist schon mal eine schöne Webseite. Microsoft ist ja bei der ganzen Sache eben mit im Boot, ne? Ich weiß nicht, wie das so läuft, ob die dann sagen, oh, naja, wenn wir schon dabei sind, dann wollen wir auch ein bisschen was technisch beitragen. Ja, so viel zu White IT. Ich weiß nicht, was die für Inhalte haben, aber ich habe mal geguckt, Mensch, White IT gibt es schon ganz schön lange. 30. März 2009. Interessanterweise, die Frau von dem Typen, der die Webseite betreut hat, die registriert. Also deswegen ist es halbwegs anonym, aber zum Glück gibt es ja in Deutschland ein Teledienstgesetz. Und da kann man mal sehen, wer denn diese Webseite verantwortet. Ist interessanterweise nicht der Domaininhaber. Also es ist Niedersächsisches Ministerium für Innere, Sport und Integration. Also für mich sieht es so aus, als wäre White IT eine Sockenpuppe des Ministeriums für Inneres in Niedersachsen. Obwohl immer behauptet wird, dass die Studie und alles Mögliche gemeinsam bezahlt wird von den Providern, die mit im Boot sind, ist es wohl doch so, dass im Wesentlichen das Ministerium für die Studie aufkommt, die da gerade gemacht wird und die zu CeBIT erste Ergebnisse zeugen soll. Also insofern, White IT müssten wir ein bisschen im Blick behalten. Ja, ich war eben gerade in dem Vortrag zu Net Neutrality. Unser Fokus ist ein bisschen anders. Bei uns geht es um Zensur oder Inhaltkontrolle. Es ist davon auszugehen, dass die Freiheit im Internet weiterhin unter Beschuss der Neocons sowie der Verwertungslobby bleibt. Und zum Beispiel, wir haben da unseren Herrn Thomas de Maizière, der eben vor der Wahl ja noch so nett die Einführung eines Internetausweises gefordert hat. Was denkbar ist, worauf die Politik kommen könnte, weswegen ich das jetzt schon in den Raum werfe, damit wir nicht überrascht sind, zur Akzeptanzverbesserung, weil bisher ganze Domains gesperrt werden und das ist wirklich nicht durchsetzbar, könnten Sie auf die Idee kommen, also Salamitaktik, wir machen Maximalforderungen und dann kommen wir langsam in der Mitte an. Ne? Also wir fordern erst maximal DNS-Sperren, dass man gar nicht mehr hinkommt und sagt sie, ach naja, wir machen das so wie in England, wir machen es ein bisschen netter, wir sperren keine ganzen Websites, wir sperren nur einzelne Webseiten. Nur einzelne HTML-Seiten oder Bilder oder so. Dazu muss man einen transparenten Proxy aufsetzen und muss die Leute dahin umleiten. Das ist in England passiert. Da wurde interessanterweise der Artikel zum Scorpions-Album Virgin Killer gesperrt. Nicht das Bild, was beanstandet wurde, nicht das dort eingebundene Bild, sondern der Artikel, in dem das Bild eingebunden wurde. Das Bild konnte man auch sehen, den Artikel nicht mehr lesen. Das Bild zeigte nämlich ein junges Mädchen, was halt nackt auf dem Cover posiert. Jedenfalls, dieser Artikel wurde gesperrt. Da wurde der gesamte Wikipedia-Verkehr über die Proxy-Server der Provider geleitet. Das heißt, für die Wikipedia sah das so aus, Mensch, wir haben nur noch 4 Nutzer in England, die haben aber ganz schön hohen Traffic. Daraufhin haben die dann mal das Bearbeiten von Wikipedia-Artikeln für die IP-Adressen gesperrt. Das heißt, für 3 oder 4 Tage konnte in England keiner Wikipedia-Artikel bearbeiten, weil irgend so ein Typ da meinte, dieses Album müsste mal auf dem Index. Aber wie gesagt, der Artikel, der Text, nicht das Bild, obwohl das Bild beanstandet wurde, das ist auch wieder die Sache mit der Medienkompetenz bei den Leuten, die für uns Sperren einrichten. Ja, diese Proxy-Sache finde ich ziemlich gefährlich. Dem Normalbürger, der sagt dann, ach ja, werden da nur diese wirklich kriminellen Sachen gesperrt. Aber das Problem ist eben, man kann eben, wenn man das auf eine Webseite umleitet, man kann damit zum Beispiel Nutzerprofile erstellen. Was weiß ich, wenn man wissen will, wer liest denn Bild.de? Ja, wahrscheinlich nicht Bild, wahrscheinlich wird es eher die Taz. Wer liest Taz? Dann kommt Taz eben auf den Index, die Leute können die Taz weiter sehen, aber man sieht halt über den Proxy Zugriffe. Das andere Problem ist eben das Mitlesen vertraulicher, unverschlüsselter Daten über diesen Zwangsproxy. Im Wesentlichen ist es so, dass das, alleine das Vorhandensein einer solchen Technologie untergräbt die Vertraulichkeit jeglicher Kommunikation ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist so eine Art Chilling-Effekt. Nur, dass wir wissen, dass es sie gibt, verhalten wir uns schon anders. Das ist ganz wichtig. Bei vielen diesen Themen geht es eigentlich nicht darum, was kann gemacht werden, sondern was macht es mit uns. Und das ist eben genau dieser Eingriff in unsere Privatsphäre. Es ist letztendlich ja so, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch die Vertraulichkeit und die Integrität informationeller Systeme gehört eben zu meiner Privatsphäre. Diese Vertraulichkeit und die Integrität muss eben gesichert sein. Und gerade zum Beispiel der Eingriff in das Domain-Name-System ist eben ein Eingriff in die Vertraulichkeit und Integrität von Informationssystemen. In diesem Fall besonders die Integrität, der Zwangsproxy eben die Vertraulichkeit. Ja, was ist zu tun? Die entsprechenden Bundes- und Landesbehörden müssen verpflichtet werden, besser international zusammenzuarbeiten. Die Arbeit des BKA, da müssen wir irgendwie einen Blick drauf bekommen. Wir müssen Möglichkeit bekommen zu gucken, was genau macht das BKA in diesem einen Jahr? Welche Inhalte versucht es zu entfernen? Welche Dienstwege werden genommen? Sind da irgendwie Sachen, die komisch sind, wo es eben so erscheint, dass der Dienstweg verlängert wurde, damit man sagen kann, das konnte nicht gelöscht werden? Auch muss man sich angucken, was für Inhalte sollten da gelöscht werden. Also es ist so, dass man über das Strafgesetz, also es gibt viele Inhalte, die sind über das Strafgesetz nicht verfolgbar, die sind aber moralisch anstößig. Solche Inhalte kann man eben nicht gesetzlich verfolgen. Solche Inhalte kann man höchstens dadurch verfolgen, dass man sich an den Hosting-Provider wendet und sagt, Kunde XY hat Inhalte, die sind moralisch verwerflich und die sind auch nicht im Rahmen ihrer Acceptable Use Policy. Die meisten Provider haben so eine Liste von Inhalten, die sie nicht wünschen auf ihren Servern. Wenn man die Provider anspricht, sagt hier, da sind Inhalte, die illegal sind oder unmoralisch, können Sie die bitte entfernen und können Sie vielleicht dem Nutzer den weiteren Upload verhindern, dann funktioniert das meistens. Das funktioniert sogar für Jugendpornografie und für Child Modeling in Japan, obwohl die Japaner da wirklich nicht zimperlich sind. Aber sogar sowas funktioniert, wenn man der Nett eine E-Mail schreibt oder eben anruft. Ziel dieser ganzen Sache. Ich meine, es geht eigentlich uns geht es nicht darum, eine möglichst effiziente Infrastruktur oder personelle Infrastruktur zum Löschen von Inhalten aufzubauen. Wenn wir von der Dokumentation sexuellen Missbrauchs an Kindern reden, dann muss das Ziel eine Reaktionszeit von 24 Stunden sein. 24 Stunden nach Bekanntgabe sollten die Inhalte dort nicht mehr verfügbar sein. Bei einer Verweildauer von über 72 Stunden, die sind wirklich zu dokumentieren und zur Qualitätssicherung zu untersuchen, und zwar, ich würde sogar sagen, außerhalb des BKA und der LKAs. Es kann nämlich nicht sein, dass wie eine Operation Himmel der Server unter Beobachtung des LKA Sachsen weiterläuft. Das geht einfach nicht. Dass ein Server monatelang weiterläuft, nur um Konsumenten zu ermitteln. Die Diskussion und Debatte ging ja auch immer um die Würde der Betroffenen, aber um die geht es mitnichten, weil dann könnte es nicht sein, dass eine Polizei es zulässt, dass monatelang ein Server betrieben wird, auf der die Dokumentation des Missbrauchs an Kindern zu sehen ist. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich würde keine Kinderpornoseite mehr beim LKA oder sonst wo melden. Ich wende mich nur noch an InHope. Weil InHope entfernt, also die Echo-Beschwerdestelle hat mir gesagt, dass 80% aller Webseiten, die an Echo gemeldet werden, über das InHope-Netzwerk innerhalb von, also 80% der Inhalte werden innerhalb von 24 Stunden gelöscht. Die sind dann weg. Und das ist eben InHope. InHope gibt es bereits. InHope hat den Vorteil, da sitzen eben in den Kontaktstellen Juristen und es ist privatwirtschaftlich organisiert. Da ist so ein bisschen Reibung drin. Da kann der Staat nicht durchregieren. Das ist ja eigentlich, darum geht es ja auch in dieser ganzen Debatte. Wir brauchen Checks and Balances. Wir müssen die Exekutive daran hindern, dass sie übergriffig wird. Ich meine, sie ist es bereits. Wir müssen sie wieder zurückdrängen. Und wenn wir dazwischen einen Vermittler haben, eben so eine Clearingstelle wie InHope, kann das erstmal nur gut sein. Wir müssen natürlich aufpassen, dass InHope nicht sozusagen eine internationale Zensurbehörde wird. Danach. Ja, Gesellschaft. Es sieht so aus, als wenn die Zugangs- und Hosting-Provider nur bedingt in der Lage oder willens sind, unsere Freiheiten zu verteidigen. Sie sehen das einfach nicht als Ziel. Einfach nur fordern bringt es auch nicht, weil irgendwie ist es schon seltsam. Die Provider haben diese Verträge. Die sind sittenwidrig, weil die sind rechtswidrig. Die Klauseln, die den Providern vorschreiben, zu sperren, sind eigentlich nichtig. Trotzdem ist es nicht so, dass irgendein Provider diesen Vertrag angefochten hätte. Das Zögern der Provider und eben auch der Branchenverbände und der teilweise Mangel an deutlichen Worten, wobei ich Herrn Sümme und Herrn Rothert mal explizit ausnehmen möchte, verschafft eben diesen Sperrbefürwortern wie Frau von der Leyen überhaupt erst den Boden und die Glaubwürdigkeit, auf der sie argumentieren können. Weil gerade die Provider hätten sehr früh sagen können, natürlich nicht bei diesem Thema, das ist eben doch diese ganze Sache, die Provider konnten nicht sagen, das ist Blödsinn, nicht deutlich. Sie konnten sagen, na ja, da brauchst du ein Gesetz und das muss alles in formal geregelt werden. Deswegen aber gerade dieser Mangel an deutlichen Worten von den Branchenverbänden und von den Providern, das ist eben auch einer der Gründe, warum wir überhaupt in die Diskussion, in der Debatte so weit gekommen sind, dass wir überhaupt diese Infrastruktur jetzt haben. Wir haben es ein Stück weit geschafft, medial, dass die Provider sich jetzt dagegen wehren können. Jedenfalls die es wollen, mal abgesehen von Vodafone. Dass eben die Provider auch sagen können, Sperren sind nicht so gut, eben wie der Herr Rothert, der dann mal vorgerechnet hat, was die Sperren kosten. Es ist also eben auch an uns, die Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Sperren nicht mehr argumentierbar sind. Das ist ganz wichtig. Natürlich Projekte wie White IT sollten wir im Blick behalten. Vielleicht ist es möglich, da beobachtend teilzunehmen. Das Problem ist aber, wenn man daran teilnimmt, dann verleiht man der ganzen Veranstaltung eine Credibility. So wie halt White IT sagen kann, wir haben ja die Opferschutzverbände dabei. Und was ist im Wesentlichen dabei? Der Deutsche Kinderschutzbund. Wobei mich das ein bisschen wundert, weil der Deutsche Kinderschutzbund, der ist ziemlich stark flächenmäßig organisiert. Und wenn man mit Mitgliedern redet, dann sind die auch gegen Sperren oder Filter. Weil ich meine, die arbeiten ja tatsächlich mit Kindern. Da sind Kinder und Jugendliche Mitglied. Und die wissen natürlich, dass Sperren und Filtern Blödsinn ist. Aber irgendwie kommt das oben nicht an. Der Deutsche Kinderschutzbund möchte eben ein bisschen Kindernet schaffen, Jugendschutz im Internet. Ja, Begrifflichkeiten. Zurzeit stößt mir der Begriff Digital Natives auf, digitale Eingeborenen. Wenn man das T wegnimmt, dann kann man das auch Digital Naiv aussprechen. Denn auch als solche wurden wir in der Debatte dargestellt. Frau von der Leyen hat es geschafft, uns so darzustellen, wir sind die dummen Internetnutzer, die sich keine Sorgen darum machen, was für Inhalte da verbreitet werden. Und deswegen sollten wir uns auch nicht als Digital Natives bezeichnen lassen. Wir sind keine Eingeborenen, wir sind eben nicht die dummen Eingeborenen. Wir sollten uns also weder als solche bezeichnen lassen, noch selber als solche bezeichnen. Denn im Wesentlichen nicht wir sind die Eingeborenen, die wesentliche Kulturtechniken nicht kennen. Ja? Es ist eben Frau von der Leyen, die nicht weiß, dass es im Internet eine Netiquette gibt. Übrigens, die Netiquette hat eine eigene RFC von 1995. Sie ist schon ein bisschen älter, aber sozusagen, die wurde schon sehr früh dokumentiert. Der andere Grund, sich nicht als Digital Native zu bezeichnen, wir sind eben nicht irgendwelche Ureinwohner in einem fernen Land. Wir existieren nicht nur ausschließlich im Internet, sondern das ist Teil unserer Existenz. Zuallererst sind wir aber Bürger. Das ist ganz wichtig. Wir sind Bürger, die sehr intensiv das Internet benutzen. Wir sind also keine Bewohner dieses seltsamen Raums. Wir sind Bürger und wir stehen dafür ein, dass unsere Rechte im Real Life und im Internet verteidigt werden, weil auf beiden Ebenen werden unsere bürgerlichen Freiheiten gerade sehr massiv angegriffen. Der andere Begriff, der mir ein bisschen aufstößt, ist Netzneutralität. Das aber in Bezug auf Zensurinfrastrukturen. Wenn es um die wirtschaftlichen Zusammenhänge geht, dann passt Netzneutralität. Wenn es eben darum geht, dass man sagt, dass keine Inhalte, Diensteanbieter diskriminiert werden sollen. Ist aber für unsere Belange nicht brauchbar, weil nämlich genau das würde das Netz ohne Manipulation von außen tun. Aber im Zeitalter solcher Kampfbegriffe wie Killerspiele, Raubkopierer, internationaler Terrorismus. Oh, ist es wiedergekommen? Was war denn das? Ja, er verhält sich heute sowieso schon ein bisschen komisch. Ich habe nachher eine Software-Demo, die funktioniert hier irgendwie auch nicht komplett. Aber ich sollte im Zug nicht arbeiten. Also, wir waren bei Terrorismus und Kinderpornografie. Kinderpornografie war ja echt das Schlagwort. Zensur wurde ja schon mehrfach versucht. In NRW hat man es ja versucht damals mit den Nazi-Webseiten in Amerika, die eben dort über die IP-Adresse gesperrt wurden. Jetzt hat man eben gemerkt, Kinderpornografie zieht noch besser. Ja, aber eben gerade diese Begriffe machen es uns schwer, diese Position zu vermitteln. Deswegen war das auch ganz wichtig, dass zum Beispiel Scusi sehr früh darüber geschrieben hat, über den Begriff Kinderpornografie, eben, dass es ganz klar ist, das ist die Dokumentation eines Verbrechens zuallererst. Und es geht um das Verbrechen. Wenn man nämlich dann bei der Abbildung stehen bleibt, vergisst man, dass dahinter tatsächlich was passiert ist, wenn man nur die Abbildung bekämpft. Man bekämpft ein Abbild bestehender Verhältnisse. Wenn man die Begriffe einzeln angreifen kann, ja, eben gerade Killerspiele und Raubkopierer, das sind die nächsten, die jetzt kommen werden. Wenn wir es schaffen, diese Begriffe neu und anders zu besetzen oder zum Beispiel eben auch nicht benutzen, ja, indem man nicht sagt, ich raubkopiere irgendwas oder so, weil es ist kein Raub, wir nehmen niemanden etwas gewaltsam weg. Zumal ich muss natürlich sagen, ich selber mach kein File-Sharing. Aber ich finde, die Leute sollten das machen, weil es ist jeder dafür selbst verantwortlich, was er tut. Und es werden ja sonst auch nicht flächendeckend Leuten daran gehindert, Straftaten zu begehen. Ich meine, unter dem Argument müsste man irgendwie den Verkauf von Messern einschränken oder so. Also es ist halt wichtig, dass man diese Begriffe auch angreift. Aber im Wesentlichen, Netzneutralität ist für uns als Begriff nicht geeignet. Und wir sollten eben nicht weniger fordern als die ungehinderte Ende-zu-Ende-Kommunikation. Weil die kann uns keiner verweigern. Man will uns wirklich jemand ernsthaft verweigern, dass wir mit jemandem ungehindert reden? Das würde auch bei Telefon klingt das absurd. Bei Internet scheint das schon fast wieder machbar. Und das ist eben das, was wir fordern müssen. Ungehinderte Ende-zu-Ende-Kommunikation, in welcher Form auch immer sie stattfindet. Das ist ganz deutlich. Letztendlich, wenn jemand meint, er muss eben in dieser Form von ungehinderten Ende-zu-Ende-Kommunikation eine Straftat begehen, dann wird er dafür auch bestraft. Aber man kann die Kommunikation nicht prophylaktisch verhindern. Naja, letztendlich ist jede Kommunikation ist für mich die Übertragung. Also es ging darum, dass eben die Übertragung von Bits, wie wir als Informatiker das vielleicht sehen, ja, die Politiker verstehen Kommunikation vielleicht anders. Kommunikation ist der Austausch von Informationen, egal welcher Form. Und wenn das eben das neueste Album von Mariah Carey ist. Ja, zur Technik. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie man eben die Sperren umgehen kann. Letztendlich ist es eine ziemlich schwierige Situation, weil letztendlich haben wir keine Kontrolle über die Infrastruktur. Wir sind da ein bisschen ohnmächtig. Die Provider haben eben auch die Infrastruktur, die sie sozusagen für uns kontrollieren, nicht ausreichend verteidigt. Letztendlich, wie ich schon gesagt habe, auf die können wir uns nicht verlassen. Wir haben also eine Infrastruktur, der wir nicht vertrauen können. Was wir also mit technischen Mitteln machen können, ist beschränkt. Zum Beispiel der Einsatz eines alternativen DNS-Servers funktioniert bei Vodafone in den UMTS-Netzen nicht, weil der Port 53 gefiltert wird oder umgeleitet wird. Technische Lösungen zur Umgehung einer Zensur werden also nur bedingt weiterhelfen. Unter diesem Vorbehalt möchte ich über Technik reden. Auch wenn die Sperren jetzt bei uns nicht kommen, bin ich der Meinung, dass wir die Technik zu derer Umgebung weiter und entwickeln sollten. Zum Beispiel ist es so, dass den Proxy, den ich gleich vorstellen werde, den habe ich jetzt in den Iran geschickt. Weil letztendlich ist es auch so, dass Techniken, die wir hier in Deutschland entwickeln, zur Umgehung von Zensur und zur Bereitstellung von Informationen, die können auch von anderen demokratischen Bewegungen genutzt werden, im Iran, in China, Tibet, wo auch immer. Im Folgenden also drei Beispiele für Softwareprojekte. Das eine ist eben DNS über HTTPS. Da gibt es zwar von der Privacy Foundation schon ein Projekt, das ist aber CGI-basiert und ich wollte es wirklich performant, ich wollte es einsatzfähig haben, dass es wirklich funktioniert. Das andere wäre eben ein DNS mit einem Cache für Namen in der Distributed Hash Table, also in einem Peer-to-Peer-Netz. Und das dritte ist eben ein Proxy. Ein Proxy für ein Distributed Peer-to-Peer-Cache. Also zuerst DNS über HTTPS. Also ich schreibe einen Server, der nimmt DNS-Anfragen entgegen und leitet sie über HTTP weiter an einen Server, der dann die Auflösung macht, wie auch immer. Es gibt einen Prototyp in Python. Ich bin irgendwie Twisted-Fan geworden. Also wenn ihr Multiprotokoll-Server in Python schreiben wollt, dann ist Twisted das Mittel der Wahl. Das läuft als eigener Prozess, hat ein asynchrones Event-Handling und es erlaubt eben verschiedene Backends, also ein rekursiver Resolver, Forwarding, zum Beispiel, wenn man die Google-Name-Server benutzen möchte, DNS, also Forwarding über DNS oder eben über HTTPS, über einen Tunnel oder eben die Anfrage in eine Distributed Hash-Table. Kann auch beliebig verkettet werden, kann man beliebig kompliziert machen. Der eingebettete HTTP-Server, der erzeugt JSON. Ich hoffe mal, die URL funktioniert, wer es mal ausprobieren möchte. Also aus dem Server kommt JSON raus. Die URL hier sagt short. Das ist also, wenn man nur die Antwort wissen will. Für den Adresseintrag heise.de bekommt eben ein JSON zurück. Das ist ein Array. Das ist der Payload von dem UDP-Paket. Und es ist eben ein Rekord vom Typ Adresse und eine Adresse und eine Laufzeit, Lebensdauer. Für die Leute, die einen Proxy implementieren wollen, gibt es die Methode Proxy. Die liefert eben noch die Answer, Authority und Additional Section mit aus. Also das gesamte UDP-Paket. Die Idee wäre jetzt, wer möchte, ich würde ja vorschlagen, Browser-Add-on, was eben genau über HTTP diese Auflösung macht und damit die Namensauflösung im Browser ersetzt, eben durch eine Namensauflösung über HTTP. Dann sind wir schon mal von dem Teil der Infrastruktur unabhängig. Wenn man das Ganze über HTTPS macht, dann ist das Ganze auch nicht mehr abschaltbar, ohne eben, dass man auch kommerzielle Dienste einschränkt. Also meine Idee dabei ist, dass wenn man eben die Infrastruktur so aufbaut, dass das Abschalten der Infrastruktur bedeuten würde, das kommerzielle Internet abzuschalten, dann haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, dass man diese Infrastruktur nicht angreifen kann. Ja, verteilte Infrastrukturen. Also meines Erachtens sind wir viel zu abhängig von zentralen Infrastrukturen. Das ist eben auch gerade, was die Sperrdebatte uns eigentlich hat zeigen können, dass nämlich zum Beispiel eigentlich schon die Namensauflösung nicht in unserer Hand ist. Die Namensauflösung ist nicht in unserer Kontrolle und ist eine zentrale Infrastruktur und kann sehr gut angegriffen werden, rechtlich. Es ist also naheliegend, jedenfalls für mich, auf eine dezentrale Infrastruktur auszuweichen. Die Idee ist, ich mache einfach die Namensauflösung über Peer-to-Peer. Das hatte ich das erste Mal im Oktober, habe ich in Dresden kurz erwähnt, habe leider keinen Freiwilligen gefunden, der das für mich programmiert. Habe mich also selber hingesetzt. Ich bin ja eigentlich Mathematiker. Habe einen Prototyp geschrieben in Python, und zwar wieder Twisted, und als Peer-to-Peer-Netzwerk eben das Kademlia genommen, was in Entangled drin ist. Entangled ist leider ein bisschen stale, hat seit 2008 kein neues Release und auch im Repository geht nichts ab. Deswegen wäre das schön, wenn jemand dieses Projekt adoptieren würde. Das wäre echt nett, weil Entangled ist ziemlich gut. Die Idee ist, ich suche den Namen zuerst in der Hash-Table, also im Peer-to-Peer-Netzwerk, und wenn das nicht klappt, dann habe ich ein Fallback auf einen rekursiven oder forwarding Resolver. Das Resultat, was ich dann bekomme, speichere ich dann aber in der Distributed Hash-Table, die ist danach allen bekannt. Das Ganze hat einen Bug, oder ich nenne es auch mal ein Feature. Werte in der Hash-Table können nicht gelöscht oder nur bedingt geändert werden. Das kann eben ein Bug oder ein Feature sein. Wenn man das ändern will, dann braucht man irgendwie sowas wie ein Identity- und Trust-Management. Da muss man eben entscheiden, von wem nehme ich Einträge an, welche Einträge sind glaubwürdig. Naja, da wird uns DNSSEC ein bisschen helfen. Das heißt, wieso DNSSEC über den Port 53 laufen lassen, wenn wir es doch in der Distributed Hash-Table machen können? Und das ist dann nicht angreifbar, jeweils nicht so deutlich und einfach. Das andere ist, wenn man jetzt die Namensauflösung vielleicht gesichert hat, aber wir stellen uns mal vor, die Namensauflösung sichern hat nicht geklappt, wir müssen uns irgendwie Inhalte besorgen, die jetzt gesperrt sind. Oder wir wollen sie jetzt sichern, dass sie später verfügbar bleiben. Zentrale Infrastrukturen wie Google Cache oder Archive.org helfen gar nichts, weil sie sind wiederum zentral und deswegen angreifbar rechtlich. Und das führt dann auch wiederum zu einer Inhaltskontrolle, was man bei Google Cache sehr gut beobachten kann. Die cachende Infrastruktur, deren Aufbau ich im Kopf habe, die sollte einen legitimen Nutzen haben. Zum Beispiel, weil wir gerade bei zentralen Infrastrukturen sind, warum wollen wir nicht eine verteilte Suchmaschine machen? Und zwar eine browserbetriebene. Ich surfe das Internet, dabei wird es indiziert. Und zwar mit einer verteilten Struktur. Das andere ist bei der Software, dass diese einfach benutzbar bleibt. Deswegen habe ich einen Proxy geschrieben. Die Infrastruktur sollte überwiegend eine legitime Nutzung haben. Das ist ganz wichtig, damit sie rechtlich nicht angreifbar ist. Und dann ist auch besser zu argumentieren, warum man sie aufbaut. Das sollte beim Design beachtet werden. Es gibt einen experimentellen Prototyp, der hier wahrscheinlich nicht funktioniert. Eben ein HTTP-Proxy, der mit dem Cache in Kademlia hält. Die Webseiten werden verschlüsselt in der Distributed Hash Table abgelegt. Die Knoten können die Inhalte, die sie abspeichern für das gesamte Netz, nur unter Kenntnis der zugehörigen URL entschlüsseln. Dadurch bekommt man Plausible Deniability. Man kann sagen, ich weiß nicht, was ich auf der Platte habe, ich kann es nicht entschlüsseln. Natürlich funktioniert eine Dictionary Attack. Wenn jemand die URL weiß, dann kann er entschlüsseln, was man auf der Platte hat, so man es denn auf der Platte hat. Das ist noch ein Bug. Die URL wird nirgendwo gespeichert, das heißt, man muss wirklich wissen, auf was man da genau zugreift. Ja, das Problem, also, ich habe ja gesagt, dass die Infrastruktur überwiegend legitim genutzt werden soll. Deswegen ist die Möglichkeit, bestimmte Inhalte zu entfernen, ganz wichtig. Aber es geht darum, dass wir die Kooperation der Knotenbetreiber brauchen, um Inhalte zu entfernen. Das ist die Idee bei dem Protokoll. Das Ganze kann dann so aussehen, wir haben eine Wolke, die Leute da drin sprechen Peer-to-Peer und dann gibt es ein paar Leute, die eben Gateways benutzen, um in der Distributed Hash Table eine Namensauflösung zu machen oder Webseiten abzurufen. Ja, jetzt kommt der Punkt mit der Demonstration. Die funktioniert höchstwahrscheinlich nicht. So, das ist Distributed Hash Table. Der große Punkt in der Mitte ist mein Laptop hier. Die Knoten, die stehen in Rostock. Ja. Ich hatte ein bisschen Problem mit dem WLAN. Vielleicht funktioniert's. Also. So. Es gibt also ein DNS zu DHT Gateway. Ist alles ein bisschen klein, sorry. Nicht besonders kontrastreich. Der muss sich dann natürlich mit dem Netzwerk verbinden. Und das Netzwerk ist jetzt da. Jetzt kommt die Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist die Namensauflösung heise.de. Ich habe es so eingerichtet, dass mein Laptop das Ganze als Default Resolver benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Browser starte, ja, und da waren sie wieder meine drei Probleme. Seltsam. Ob die hier gerade Google News filtern? Also, wie ihr seht, mit WGET geht's irgendwie. Aber mit dem Google Chrome nicht. Aber ich wollte gerade den Google Chrome nehmen. Ich wollte nämlich noch ein bisschen was über Privatsphäre zeigen. Letztendlich, ich wollte verspätet Weihnachten zeigen. Also wenn man Google Chrome nimmt und eine Webseite mit vielen Links ansurft, was Google Chrome per Default macht, ist ein URL-Prefetching. Das heißt, die Namensauflösung, die dort passiert, die würde die ganze Zeit blinken. Was weiß ich. Das ist wiederum die Sache mit der Kontrolle über die Infrastruktur. Ich habe vorhin dummerweise den DHCP-Client ausgeführt. Das war vielleicht ein Fehler. So muss es aussehen. Okay? So sieht das aus, wenn das Netz funktioniert. Warum jetzt? Wahrscheinlich ist hier irgendwie ein Proxy dazwischen. Ich hätte das früher ausprobieren sollen. Es ist im Wesentlichen so, wenn man jetzt hier sieht, wie die Zugriffe erfolgen, eben wenn ich einen Namen nach einem Namen suche, dann wird eben der DHT-Cache, der Distributed Object Cache, angesprochen. Und zwar die Knoten, die den Schlüssel wahrscheinlich haben, und der antwortet dann wiederum. Bild.de war noch nicht bekannt, er hat alle gefragt, alle haben gesagt, nee, habe ich nicht. Danach wurde der Wert gespeichert und jetzt ist nur noch auf diesen drei Knoten. Die werden nur noch angefragt. Das ist ein Parameter von dem Hash-Algorithmus. Also beim ersten Mal eben leuchtet der ganze Tannenbaum. Und wenn dann der Object Cache, der Peer-to-Peer Object Cache, den Namen hat, dann sieht es nur noch so aus. Ich wollte eigentlich zeigen, wenn ich hier Google News oder sowas aufrufe und über die Links fahre, wenn man nur mit dem Cursor über die Links geht, dann macht der Google Chrome Nameserver Lookup. Dann sieht man eben hier, wie sozusagen die Nameserver Lookups durch den Cache wandern. Wär schön gewesen, so spät weihnachtlich nochmal einen kleinen Tannenbaum da zu haben. Der Punkt ist, wenn man über dieses URL-Prefetching vom Google Chrome nachdenkt und darüber, dass Google neuerdings Nameserver anbietet, dann wird aus dem ganzen Ding nämlich eine Sache, nämlich das Überfahren eines Links in Google Chrome führt dazu, dass Google mit seinen eigenen Nameservern von dem Server Kenntnis erhält. Deswegen ist dieses Angebot eben mit einem weinenden und einem lachenden Auge zu betrachten. Ich mache auch gerne früher Schluss. Ja, das so viel dazu. Ja, die Demo hat nicht geklappt. Wahrscheinlich ist hier irgendwie ein Proxy dazwischen oder sowas. Also ich habe einfach das Kabel genommen, kein WLAN. Ja, sonst hätte ich gerne noch gezeigt, dass es der DHT-Cache eigentlich auch funktioniert. Ist ein bisschen schade. Aber wer die Software haben will, der kann sich einfach bei mir melden. Sie ist nicht released. Diesen DNS-HTTP-Tunnel, den würde ich releasen. Den DNS über DHT-Cache auch. Den Proxy mit Cache in DHT, den würde ich nicht releasen. Da sollte man erst das Protokoll festsuchen, bevor man sowas in die Öffentlichkeit bringt, weil das ist bei so einer verteilten Infrastruktur schwierig, nachher nochmal das Protokoll zu ändern im Wesentlichen. Also ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Da war irgendwo eine Frage. Zu dem Mikro?
Ja, hi. Ich wollte nur noch mal fragen, ob du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen könntest zu diesem Echo und die zweite Inhope. I hope? Nee, Inhope. I hope ist was anderes. Hä? Nee, aber da vielleicht noch ein paar Töne mehr. Von wem ist das? Wer finanziert die? Was machen die sonst so? Seit wann gibt es die? Kennst du da Leute? So ein paar Sachen. Ich habe da noch nicht so viel von gehört.
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das so, dass es Inhope seit 10 Jahren gibt. Und Inhope ist ein privatrechtlicher Zusammenschluss von Anbietern in verschiedenen Ländern, die eben Kontaktstellen unterhalten, über die dann Inhalte gemeldet werden. Also wenn in Deutschland russische Inhalte gemeldet werden, dann geht das eben hier in Deutschland über die Inhope-Beschwerdestelle an die Beschwerdestelle dort. Da gibt es dann 2 Beschwerdestellen. Hier in Deutschland wird eben die Beschwerdestelle von Echo und der FSM betrieben und es gibt noch eine 2. Inhope-Beschwerdestelle. Das ist eben privatwirtschaftlich organisiert. Die arbeiten da zusammen. Und die leiten eben die Anfragen sehr schnell weiter, eben so, dass wenn Echo Inhalt meldet, dass nach 24 Stunden 80% eben weg sind. Also die meisten innerhalb von 12 Stunden. Ist aber eben eine sehr effiziente Struktur, um eben Inhalte zu unterdrücken. Wir müssen eben dafür sorgen, dass das eben auf ganz einen engen, begrenzten Kreis von Inhalten beschränkt bleibt.
Ja, mich würde interessieren, inwieweit du Auswirkungen von DNSSEC auf die DNS-Sperren siehst. Also ich glaube, ab Januar sollen die ersten Root-Server zertifizierte Antworten liefern und der Provider steht dann erstmal vor dem Problem, dass er die gefälschten DNS-Antworten quasi nicht signieren kann. Also inwieweit du glaubst, dass das die Sperren erschwert oder was das für Auswirkungen hat?
Erschwert. Also wenn man ins Protokoll reinguckt, ist es so, dass der Client sagt, ich möchte eine signierte Antwort haben. Dann können wir uns ja mal fragen, wie viele Clients sind jetzt dazu in der Lage zu sagen, ich möchte eine signierte Antwort. Da steht wirklich du DNSSEC. Das ist ein Bit. Muss gesetzt sein. Wenn das nicht gesetzt ist, kriegt man keine DNSSEC-Antwort. Und also das ist der eine Punkt bei der Einführung dieser Infrastruktur. Das zweite ist, ich weiß nicht, ob bisher schon richtig klar ist, was dann passiert, wenn der Server eben sagt, hier ist die Antwort, aber sie ist eben nicht signiert oder falsch signiert. Also ich habe da nicht so viel Vertrauen drin. Letztendlich ist es auch gut geeignet, um eben Seiten zu unterdrücken, weil letztendlich die Kontrolle über das DNS dann stärker wird. Letztendlich ist es ja so, dass man diese Signatur, man kann ja eben einen Schlüssel entziehen. Es ist also noch mehr Kontrolle über das Domain-Name-System. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so ein Distributed Object Cache hat mit eben den DNS-Namensauflösungen und die im Nachhinein authentifizieren will, weil sozusagen jeder in dieser Wolke könnte ja an den Daten was ändern. Dann ist es vielleicht ganz schön, wenn man es signiert hat, dass man ihm sagen kann, wo kommt es her und es ist gültig. Aber bei so einer Struktur wie bisher, ich glaube nicht, dass es viel bringt, weil die Provider letztendlich Kontrolle über die Namensauflösung haben. Die können ja sagen, wir können kein DNS-Sec. Ich meine, wie viele Kunden werden zu, was weiß ich, Vodafone oder 1&1 sagen, gehen und sagen, hallo, ich möchte, dass mein Forwarder DNS-Sec ausliefert an meinen Laptop zu Hause. Also, ich weiß nicht, ob das durchsetzbar ist.
Sonst noch Fragen?
Kein Problem.